So. Einer geht noch.
Einer geht noch.
So.
Werner.
Mist, ich muss das mal wieder gucken.
Ja, ich auch. Ich habe mir vorgenommen, jetzt dieses Jahr auch irgendwie ganz viele Trash-Filme zu schauen.
Zum Beispiel?
Sharknado. Alle Teile.
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht? Ganz schlimm. Sharknado ist ein Tornado, aber da sind Haie drin.
Ah, wegen Shark.
Genau.
Hm. Und das war auch von dem Inhalt her,
das
oder?
Das ist der Inhalt des Films, ja.
Und wie, also davon gibt es dann mehrere Teile?
Ja, weil dann haben sie irgendwann natürlich Laser oder Ausrüstung und
die
sowas.
Haie.
Ja, die werden dann richtig krass. Eins ist dann später im Weltall statt und so.
Unser heutiger Gast interessiert sich für ganz interessante Dinge. Und damit herzlich willkommen und moin Leute zu einer neuen Folge Hart aber Wazzi. Ich begrüße meinen heutigen Gast, der ist Erzieher von Beruf. Ich grüße dich, Leon.
Ja, ich grüße dich.
Dein Zitat, jetzt darfst du.
So, jetzt darf ich. Ich habe von Platon was mitgebracht und zwar...
Der feine Herr.
Die schlimmste Art der Ungerechtigkeit ist die vorgespielte Gerechtigkeit.
Und jetzt der Bezug zum Thema Erzieher sein.
Jetzt zum Thema Erzieher sein.
Eigentlich hättest du ja was von Plankton mitbringen müssen.
Von Plankton, genau.
Ja.
Ich würde sagen, soziale Gerechtigkeit, die ja nicht wirklich stattfindet, was wir jetzt auch gerade momentan sehen, deswegen gehen auch alle streiken. Hier in Berlin.
Jetzt müssen wir das ein bisschen aufrollen.
Ja.
Aufbröseln. Du bist von Beruf Erzieher.
Genau.
Du hast Erzieher gelernt und arbeitest jetzt als?
Als Erzieher in der Schule, also als Hortner.
Als Hortner, okay. Und was macht man da?
Was macht man da? Es ist natürlich, kommt immer darauf an, auf welcher Schule man ist, aber bei mir ist es so, dass ich eigentlich für den Nachmittagsbereich zuständig bin. Also wenn die SchülerInnen Schluss haben, dann sind die quasi
auch
bei
schon
mir.
In der Grundschule?
Ja.
Ja, okay. Mhm. Interessant.
Ja.
Wusste ich nicht. Und die Kinder machen, also lernen, ist das
die Kinder machen das einfach? Ja, die Kinder machen das automatisch irgendwie.
Wie mit den Masken, so für die war das nie ein Ding.
Ja, genau, richtig. Ja.
Okay, dann tragen jetzt alle Maske, okay, gut. Ja. Von mir aus. Okay, also das funktioniert, ja?
Ja, es funktioniert sehr gut. Und genau, mein Aufgabenbereich liegt darin, dass ich halt in der, im Unterricht mit drin sitze, also Unterrichtsbegleitung mache.
Aber was machst du im Unterricht mit denen? Also bist du dann in der normalen Schulzeit auch dabei?
Genau, ja.
Und was, also es ist ja, es findet ja dann Unterricht statt. Warum, was machst du dann da?
Naja, ich helfe quasi der Lehrerin. Ich bin quasi wie so ein zweiter Lehrer dort drin.
Unterstützung.
Genau, ich unterstütze einfach den.
Viele Seiten in der Klasse?
Die Lehrerin. 24 Kinder.
Dann braucht man auch einen zweiten Mann, oder?
Genau, auf jeden Fall.
Aber ist das gang und gäbe bei euch in Berlin oder ist das eine Ausnahme?
Ich würde schon sagen, das ist gang und gäbe.
Echt,
aber ne? Manchmal funktioniert es nicht, wenn ich selber zum Beispiel viel zu tun habe oder was vorbereiten muss.
Okay, und wie.
Klappt das nicht immer.
Wie sieht dein Alltag aus? Dein Berufsalltag?
Mein Berufsalltag. Dienstags und donnerstags habe ich zum Beispiel Workshops bei mir in der Schule.
Die du gibst?
Die ich gebe, genau.
Was machst du da?
Da mache ich einen kleinen Filmworkshop. Also,
ah, cool.
Die können die Kinder quasi sich bei mir filmisch verwirklichen. Also einfach mit Ideen.
Und was für Ideen bringen die da vor? Also mit was für Ideen kommen die um die Ecke? Ja, würde mich interessieren.
Also ich habe jetzt so mehrere Gruppen. Eine Gruppe stellt gerade bei uns unseren Ökogarten vor, weil die dort die meiste Zeit immer verbringen und die wollen halt zeigen, was sie dort machen.
Mhm.
Also was da gekocht wird und
ist ja cool.
Was sie da alles so lernen. Dann habe ich eine Gruppe, die hat jetzt einen Zombie-Film bei mir.
Okay.
Cool. Der natürlich auch in der Schule stattfindet, ne, im Keller. Wir haben so einen riesigen Keller und da macht sich das einfach
gruselig.
Gut. Der sieht halt auch schon so ein bisschen gruselig aus und ist über 100 Jahre alt. Und da flüchten die quasi von den Zombies und.
Und ist das dann wie so eine AG? Also nach der Schule,
genau.
Freiwillig oder?
Genau, freiwillig.
Und kostet das Geld?
Bei mir nicht, nein. Ich.
Okay, also es ist quasi ein Angebot, was jeder wahrnehmen kann, unabhängig von einer ökonomischen Situation.
Genau, richtig.
Das ist ja cool.
Die müssen sich halt nur einschreiben, natürlich bei mir vorher.
Okay.
Ja.
Und dienstags und donnerstags machst du die AG.
Genau.
Und was machst du sonst?
Sonst bin ich jetzt gerade so als Springer ja auch tätig und vertrete quasi in anderen Klassen, wenn jetzt jemand dort krank ist, und übernehme dann einfach die Klasse nach dem Unterricht und mache dann mit den Ausflügen zum Beispiel. Oder
24 SchülerInnen.
Genau.
24 SchülerInnen in einer Klasse.
Ja.
Funktioniert das immer reibungslos? Wie muss ich mir das vorstellen? Also
bei mir schon.
Aber wie macht man das? Also wie geht man so eine Stunde an? Wie ist deine Erfahrung? Wie gestaltet man das?
Ich arbeite ja gerne partizipativ mit den Kindern.
Was heißt das?
Das bedeutet, dass ich mit den Kindern zusammen den Tag plane und
also
dann auch durchführe.
Also du fragst, worauf habt ihr Bock?
Genau.
Okay, cool.
Und das klappt eigentlich ganz gut, weil dadurch machen wir genau das, was die Kinder ja machen wollen.
Aber wollen alle 24 das Gleiche?
Nee. Und da gibt's dann entweder Demokratie, das Demokratieverfahren, oder man einigt sich irgendwie immer, finde ich.
Also ist Kompromissfindung jetzt nicht das Problem?
Nein, eigentlich nicht. Also jetzt als Beispiel zum Beispiel, die Hälfte der Kinder möchte gerne raus, die andere Hälfte möchte gerne drin bleiben, dann finden wir dafür irgendwie eine Lösung.
Halben Tag drin, halben Tag draußen.
Ja, zum Beispiel. Oder wir teilen uns einfach auf und ich komme immer mal vorbei und habe viel Vertrauen.
Stimmt, die können ja schon alleine auch.
Ja, die sind ja schon groß.
In der Grundschule lässt du die einfach so alleine losgehen?
Kommt auf die Klasse natürlich an.
Also was ich ja jetzt schon raushöre, ist, dass du denen ja schon relativ viel zutraust. Also du siehst die ja schon als eigenständige Person dann, oder? Also die sind, in welchem Alter sind die Schüler, die du hast?
Wir haben welche ab 6, 7 so und dann aufwärts bis zur 6. Klasse.
Und du arbeitest so, dass du denen relativ, also versuchst, so viele Freiheiten wie möglich zu lassen.
Genau.
Und wie kommt das bei Kollegen an?
Kommt eigentlich ganz gut an, weil dadurch, dass wir auch zweimal die Woche offene Arbeit zum Beispiel haben, es ist auch so ein kleiner Grundgedanke in unserer Schule, dass halt Kinder...
Ich gerade sagen, ich höre das alles jetzt zum ersten Mal. Es gab bei uns alles nicht.
Ja, selbstständig zum Beispiel Aufgaben finden und diese dann auch zum Beispiel lösen.
Also inwiefern finden?
Sich zum Beispiel bei mir ankommen und sagen, ja, das und das ist mir aufgefallen und das möchte ich gerne übernehmen. Wie zum Beispiel mir ist aufgefallen, dass... dort drüben die Blumen werden nicht regelmäßig gegossen und
cool.
Oder mich stört es, dass hier die Hausschuhe irgendwie im Weg sind.
Das ist ja cool.
Könnten wir da irgendwas machen? Und dann setzen wir uns zusammen und schauen.
Also ist deren Aufgabe, sich zu überlegen, was die jetzt stört zum Beispiel?
Ja, genau.
Also das ist wirklich der Arbeitsauftrag, dass ihr sagt, okay, überlegt euch jetzt was ihr machen wollt, wo ihr sagt, da wäre noch Verbesserungspotenzial.
Ja, richtig.
Und aber das ist ja scheiße, weil wenn ihr zieht ja jetzt Leute da groß und ich finde ja, Schule hat einen erzieherischen Beitrag, ja. Die ja dann auch eigene Ideen haben.
Ja, die selbstständig denken auch noch.
Weiß ich nicht, ob das so der Weg ist. Also ich sehe da wirklich Schwierigkeiten, das sind ja dann alles Putschversuche.
Ja.
Also, da regnet es ja nur noch Leute, die sagen so, aber jetzt nicht mehr.
Genau, und die dann noch eine eigene Meinung haben und diese noch kundtun. Hoffentlich machen die später keinen Podcast.
Na, das haben von mir auch viele erhofft. Naja, manchmal geht's gut und manchmal eben nicht. Ich frage mich, wie viele von meinem Ausbildungsunternehmen, beziehungsweise es war ja eine Behörde, sich dann dachten, scheiße. Bestimmt, ich wette mit dir, einer war dabei, weil ich hatte, ich weiß noch, mein Bewerbungsgespräch für die Einstellung in mein Studium.
Ja.
War meine Aufgabe, mich zu positionieren, also wir haben alle die gleiche Aufgabe bekommen, Cannabis-Legalisierung, ja oder nein? Und wir haben dieses Argumentationspapier bekommen, ganz klares Nein. Also klarer hätte man diese 15 Seiten nicht auf ein Nein bringen können. Und ich habe gesagt, doch. Und der Einstieg in meinen Vortrag war, dass ich denen meine Tablettendose auf den Tisch geknallt habe, wo ich gesagt habe, wir haben einen Flipchart geschrieben, eine Tablette für mich und Einzug am Joint für dich. So, im Innenministerium, ja?
Mhm.
Also, konservativ ist das Haus, was wir hier in Brandenburg haben.
Oh Gott, hast du da Ärger für bekommen?
Es war Freitag Nachmittag auf 17 Uhr.
Ja.
Da hatten die auch richtig Bock noch. Also, du hast in 5 so Gesichter, du kommst da rein mit deinem ausgearbeiteten Vortrag, die hatten alle gar keinen Bock mehr.
Mhm.
Aber die sind alle, also die waren freudestrahlend, wir haben uns verabschiedet voneinander. Also ich habe den Vortrag, das scheint die wirklich begeistert zu haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass einer von denen gesagt hat, Also sich hier hinzustellen und trotzdem dieses Papier sagt nein, trotzdem ja zu sagen und dann noch die Tabletten vorzustellen und so weiter und so fort. Ich glaube, die könnte uns noch Ärger machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwer gesagt hat. Er sollte recht behalten.
Bestimmt.
Aber dann wollten die mich ja nach dem Studium auch für die Werbekampagne.
Ja, das also ist dann, das hast du ja was gebracht. Muss ja vielleicht manchmal
auch rufen mich nie wieder an.
Ja.
Also deswegen, ich bin ja voll für Eigeninitiative.
Ja.
Aber du hast gesagt, diese soziale Ungerechtigkeit ist ein Thema bei euch. Kannst du das näher beschreiben?
Ja, soziale Ungerechtigkeit. Jetzt einmal, was uns ErzieherInnen betrifft, Zum Beispiel, in unserer Gesellschaft, dass wir immer noch darum kämpfen müssen, um ein gerechtes Gehalt für alle.
Was verdient man als normaler Erzieher?
Kann ich das jetzt hier einfach so sagen? Ich weiß nicht.
Ja, warum? Es gibt auch Tarifverträge.
Stimmt, oder? Die kann man ja nachlesen im Internet, ja. In Vollzeit verdient man im ersten Jahr, jetzt sagen wir mal so, in Stufe 1, verdient man so 2,1 netto, glaube ich.
Was ja schon ein gutes Geld ist, werden dir jetzt viele Leute sagen, die zum Beispiel aus Leitstätten kommen, die sagen dir 2,1 netto, da kannst du auch wunderbar mit leben.
Ja, genau.
In Berlin.
In Berlin. Aber dadurch, dass es jetzt auch alles teurer wird, ist es halt nicht mehr so. Und
also sagst du jetzt, 2.100 Euro sind nicht mehr viel Geld?
Ja, würde ich schon sagen.
Ich habe auch 2.100 Euro verdient und ich würde auch damit mitgehen und sagen, mit 2.100 Euro netto kannst du dir heutzutage weder Kinder leisten,
genau,
noch ein Haus, da brauchst du gar nicht dran denken.
Ja.
Und hast du denn auch Probleme zum Beispiel im Umfeld mit der Babyboomer-Generation, finde ich, ist ein Riesenproblem, weil die mit einem anderen Bezug zu Geld aufgewachsen sind. Diese 2.100 Euro sind ja für die im Kopf noch wahnsinnig viel.
Aber da waren die Preise jetzt, sagen wir mal, für ein Grundstück ja auch noch bezahlbar. Also wenn ich jetzt wirklich daran denke, das kann ich in meinem Leben nicht mehr abbezahlen. Also,
ja, nicht mal Kinder bekommen.
Nein.
Also
ist wirklich...
Also ihr werdet nicht adäquat bezahlt. Ja. Das ist der erste Punkt. Ihr macht einen absolut notwendigen und ehrbaren Beruf. Ich würde zum Beispiel auch total gerne mit Kindern arbeiten, aber für 700 Euro Ausbildungsgehalt, davon kann ich nicht mehr leben. Ich habe 1.500 Euro Fixkosten.
Ja.
Also ich wüsste nicht...
Das funktioniert nicht mehr. Nein.
Nee. Erster Punkt, schlechte Bezahlung. Was genau noch?
Schlechte Bezahlung. Dann gibt es immer noch wie so eine... Also zwischen Lehrer und Erziehern gibt es immer noch so eine kleine, wie so eine richtig doll sichtbare Grenze.
Du bist ja kein richtiger Pädagoge.
Genau. Ich werde dann trotzdem immer so genannt manchmal oder halt auch im Englischen Teacher.
Ja.
Natürlich. Oder Pädagoge. Trotzdem wird es immer nicht so ganz anerkannt und es ist immer noch manchmal, glaube ich, so in den Köpfen, die trinken da Kaffee und entspannen sich den ganzen Tag.
Vielleicht auch, dass du nicht studiert hast, sondern nur eine Ausbildung gemacht hast.
Genau, nur eine Ausbildung gemacht habe. Obwohl man das jetzt eigentlich auch nicht mehr sagen kann, weil meine Ausbildung auf einem Bachelor-Niveau jetzt angehoben worden ist.
Aber die machen also ich ja hab Master, quasi auch oder?
Und die machen natürlich den Master, aber man ist ja trotzdem ein großes multiprofessionelles Team und...
Würdest du jetzt sagen, dass ihr Erzieher weniger könnt, nur weil ihr kürzere Ausbildung habt?
Ja, das würde ich gar nicht sagen. Ich würde pädagogisch sagen, dass wir eigentlich auf dem gleichen Stand sind, nur uns fehlt halt dieses Fachliche, dass wir halt nicht irgendwie Deutsch und...
Was aber vielleicht auch gar nicht verkehrt ist, weil für die Grundschule ist jetzt die Frage, die ich dir stelle, braucht man da wirklich wahnsinnig viele Fachkenntnisse, um den Kindern Lesen und Schreiben beizubringen?
Wahrscheinlich nicht, weil ich bin ja in der Unterrichtsbegleitung und mache ja genau
das. Ja, genau, also ja, deswegen frage ich jetzt so blöd nach, ne?
Aber ich will jetzt auch gar nicht irgendwie LehrerInnen damit angreifen.
Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, dass man sich darüber beschwert, sondern es geht ja darum zu sagen, dass die Qualifikation vielleicht auf dem Papier eine andere ist, aber am Ende verdienst du doch dann auch viel weniger als die LehrerInnen, oder nicht?
Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht mit Quereinsteigern.
Also ich glaube, im Land Brandenburg startet man, soweit ich das gehört habe, weil ich mich auch interessiert hatte für den Quereinstieg-Lehramt, steigt man als Beamter mit einer A9 auch ein.
Mhm.
Und das sind die 2.100 Euro.
Okay. Ja.
Aber wenn ich jetzt einsteigen würde wollen, ich weiß nicht, wie da die Lage ist, könnte ich jetzt zum Beispiel Recht unterrichten, nur weil ich ein juristisches Studium habe.
Ja, das genau, da habe ich mich mal erkundigt. Ja. Und zwar kannst du jetzt momentan, kannst du mit jedem Abschluss, also mit jedem jedem Bachelor, kannst du Lehrer werden.
Aber für was denn?
Na, das wird dir dann zugeteilt.
Wie, also könnte das sein, aber dann, wo melde ich mich dann da? Weil wir sind ja ein informativer Podcast, wenn ich jetzt als Hörerin...
Na, direkt beim Senat, bei der Webseite.
Ach, in Berlin?
Ja, in Berlin.
Weil ich bin ja Brandenburger.
Achso, ja, stimmt, in Brandenburg.
Also für Berlin könnte ich jetzt sagen, hallo?
Ja, hallo, ich habe ein Studium in, weiß ich nicht.
Ich habe ein juristisches.
Juristisches Studium Bachelor. Und würde jetzt aber trotzdem einfach Quereinsteig Lehrer machen.
Und dann sagen die,
ja. Und die sagen, ja. Wir brauchen Lehrer.
Unabhängig davon, ob ich mir, also jetzt mal ohne Mist, ich bin juristisch ausgebildet. Das heißt, viele, also da arbeiten wir jetzt mal mit Klischees, juristische Ausgebildete, die Verwaltung studiert haben, da würde ich sagen, da ist jetzt nicht jeder zum Lehrer sein geeignet.
Ja.
Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Ich komme mit denen richtig gut klar. So, ich finde zu jedem da einen Bezug, aber weil ich auch dieses Kindische ja total gerne mag. So mit denen in deren Welt eintauchen und heute spielen wir mal, dass wir ein brennendes Auto löschen und so, da bin ich auch voll dabei. Aber das, jeder darf bei euch in Berlin jetzt.
Tja, also so war das jetzt eigentlich vom letzten Stand her, ja. Weil es halt diese große Knappheit gibt, ne, dass halt diese Problematik, dass wir zu wenig LehrerInnen haben.
Aber findest du das gut oder findest du es nicht gut?
Ich finde es nicht gut.
Warum nicht?
Natürlich. Weil ja dann die Pädagogik fehlt einfach auch und natürlich das Fachliche ja auch dann dazu fehlt. Also es ist halt beides.
Darf ich dann auch Oberstufe werden oder nur
Grundschule? Nee, ich glaube, das ist nur für die Grundschule.
Na gut, also ich sag mal, was man fachlich vielleicht noch hinkriegen mag, aber menschlich ändert man sich ja trotzdem nicht.
Mhm.
Wenn ich jetzt überlege, was das doch, also ihr habt ja einen absolut prägsamen Einfluss auf die Kinder.
Ja.
Also ihr prägt ja mit, wie es die Eltern tun und das Umfeld.
Ja, genau.
Wo siehst du die Gefahren da drin, dass jetzt jeder Lehrer werden kann?
Ich würde sagen, einmal, weil, ja, keine Ahnung.
Also hast du konkrete Befürchtungen oder sagst du einfach, es ist ein Gefühl?
Ich würde sagen, einmal ist es ein Bauchgefühl, so ein bisschen. Und wenn man kein Lehrerstudium oder und niemals Pädagogik, niemals Psychologie gehabt hat und sich auch vielleicht gar nicht dafür so interessiert, dann sollte man vielleicht diesen Beruf nicht ausüben.
Sollte man vielleicht auch nicht dürfen, weil also ich habe mich ja zum Beispiel privat jetzt unglaublich viel mit Pädagogik. Ich hätte ja damals auch, stand ich ja auf der Brücke Psychologie, Pädagogik oder eben Verwaltung. Und die Entscheidung war ja einfach die, dass ich gesagt habe, ich könnte nicht die Tür schließen zwischen den Schicksalen, die mir dort ja auch begegnen und meinem Privatleben und habe mich deswegen ja für die Administrative entschieden.
Ja.
Aber bilde mich ja trotzdem privat seit über 4 Jahren in den Bereichen weiter. Ich höre unglaublich viel Literatur dazu. Und wenn man all das fehlt, dann macht man es ja aus dem Bauchgefühl raus. Und das ist jetzt auch nicht, vielleicht immer nicht die beste Idee.
Ja, weil dann fehlen ja diese Grundkompetenzen, zum Beispiel wie Empathie.
Ja, du machst es halt aus dem Bauchgefühl, ja. Ne? So wie du halt denkst, wie man mit Kindern umgeht.
Mhm.
Wie du es mit deinen gemacht hast, aber was vielleicht ja gar nicht mal, ja, bei allen so gesund war, ne?
Ja.
So, Leute, Hart aber Wazi ist ein Recherche-Podcast, ein informativer Podcast. Dementsprechend habe ich natürlich auch für euch, für mich auch, weil mich das wirklich interessiert hat, im Land Berlin angerufen und im Land Brandenburg angerufen, was man denn tun muss, um dort Lehrer werden zu können. Ich fange mal an mit dem Land Berlin. Alle Informationen findet ihr auch nochmal auf der Webseite von mir im entsprechenden Beitrag zu dieser Folge. Also, im Land Berlin ist es so, dass ihr erstmal guckt, welchen Abschluss habt ihr. Habt ihr, wie ich, nur einen Bachelor und dann auch noch im Fach Recht, ist es komplett unbrauchbar für den Quereinstieg. Das heißt, der Quereinstieg ist nur dann möglich, wenn man auch einen vollwertigen Masterabschluss hat. Und ich mit meinem Bachelor komme da nicht weit. So. Jetzt ist aber, wie Leon schon sagte, der Mangel relativ groß. Das heißt also, die sagen, okay, wir können Frau Zimmermann jetzt nicht nochmal 7 Jahre durchs Studium jagen. Wenn die das wirklich machen will, müssen wir ihr was anbieten, damit die schneller fertig ist. Dafür gibt's den Q-Master. Der Q-Master ist der Quereinstiegsmaster, deswegen Q-Master. Und ihr entscheidet euch, wenn ihr sagt, ihr möchtet den Q-Master machen, für eine von 4 Universitäten. Der Kollege erklärte mir am Telefon, dass sich sozusagen die Universitäten aufgeteilt haben, welche Bereiche sie abdecken. Also, die Humboldt-Universität deckt die Grundschulbereiche ab, sprich, wer sagt, er möchte Lehramt auf Grundschule studieren, im Rahmen des Q-Masters gehört an die Humboldt-Uni. Wer sagt, er möchte Sekundarstufe 1 und 2 machen, guckt bei der Freien Universität Berlin. Wer sagt, er möchte in Berufsschulen arbeiten, macht das an der TU, also Technische Universität Berlin. Und wer sagt, er möchte im Bereich Kunst und Musik lehren, der ist richtig aufgehoben an der Universität der Künste in Berlin. So, wie lange geht das Ganze nun? Das reine theoretische Studium dauert laut Aussagen des Kollegen 2 bis 3 Jahre. Kommt drauf an, ob ihr Grundschule oder Sek 1, 2 oder Berufsausbildung lehren wollt. Und on top kommt noch das Referendariat. Sprich, wenn ihr fertig seid mit dem Studium, macht ihr ja wie jeder andere Lehrer dort auch im Rahmen des Q-Masters noch ein Referendariat. Was kostet der Spaß? Der Spaß kostet die Studiengebühren, die man an einer normalen Universität zahlt. Er sprach von roundabout, also ungefähr 500 Euro Studiengebühr im Semester. Man kann das auch an Privatunis studieren, da ist man mal ganz schnell bei 600 Euro im Monat ungefähr. So, jetzt ist man schon an dem Punkt, okay, 600 Euro, 500 bis 600 Euro Studiengebühr im Semester. Er hat sich auf die Zahl nicht festmachen lassen wollen. Es könnte auch ein bisschen mehr sein. Ihr wisst, die Preise wurden überall etwas erhöht. Während dieser 2 bis 3 Jahre Studium habt ihr ein Vollstudium innerhalb des Q-Masters. Sprich, ihr studiert Vollzeit, seid auch dementsprechend eingetragen als Vollzeitstudenten. Könnt aber im Land Berlin parallel in nicht einmal Teilzeit arbeiten. Sprich, ihr dürft maximal 19,7 Stunden in der Woche arbeiten an Berliner Schulen. Ihr sucht euch dann eine Schule, an der ihr während des Studiums sozusagen schon arbeitet. Ihr studiert also Vollzeit, aber gleichzeitig arbeitet ihr maximal 19,7 Stunden. Diese 19,7 Stunden führt dazu, dass ihr nicht sozialversicherungspflichtig seid. Sprich, keine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aufnehmt. Ich habe gefragt, wie das bezahlt wird. Er wollte sich auch da nicht festlegen. Er war sich nicht 100% sicher, aber sprach von einer E10. So, also ich habe das jetzt einmal durchgeklickt. Anhand der Angaben des Landes Berlin und auch von denen von dem jungen Mann am Telefon. Da sind wir bei einer E10 mit einer Arbeitszeit von 20 Stunden bei 1.286,12 € netto im Monat. Für die 19,7 Stunden, also die 50% Arbeit, die man nur verrichten darf. Also man darf auch nicht mehr als Lehrer tätig sein, hat er mir am Telefon erklärt. Wirklich nur die 20 Stunden, weil man ist ja Vollzeitstudent. So. Das heißt also, ich bezahle ein bisschen über 500 Euro Studiengebühren vermutlich im Semester. Bekomme nicht mal 1.300 Euro netto im Monat, krieg aber nach den 3 Jahren Studium und nach dem Referendat meinen vollwertigen Masterabschluss im Land Berlin, der auch länderübergreifend funktioniert. Also ich bin dann wirklich ein ganz normaler Lehrer. Nach meinem Q-Master-Studium. Sprich, ich steige dann auch im höheren Dienst direkt ein, wenn ich das ganze Studium durchlaufen habe. So, die Bewerbungsfristen und so weiter schreibe ich euch alles noch auf die Webseite. Land Brandenburg. Ich habe mit einer Lehrerin aus dem Land Brandenburg, mit der ich noch in Kontakt bin, gesprochen. Und ich habe auch mit jemandem gesprochen, der sich informiert hat, was es an Gehalt gäbe, wenn man jetzt im Land Brandenburg ohne Abschluss, also dort könnte ich auch als Vanessa ohne Abschluss im Lehramtbereich direkt anfangen, was ich denn da für Geld bekäme. Da wurde der Bekannten angeboten, eine A8. So, wir gucken noch mal kurz, wie viel das ist. Also eine A8 ist die letzte Stufe des mittleren Dienstes als Beamte. Ab A9 ist es der gehobene Dienst. Man bemerke an der Stelle, ich mit meinem Bachelorstudium war als Verwaltungsmitarbeiterin, als Sachbearbeiterin schon auf der A11, aber musste halt in der A9 einsteigen. Weil die Beamtenlaufbahn eben vorsieht, dass man die Verantwortung für eine A11 bekommt, aber nicht das Geld, sondern trotzdem bei einer A9 anfängt mit der Bezahlung. Habe aber nach 3,5 Jahren Studium schon die A9 gehabt. Als Lehrerin steige ich mit einer A8 ein. So, Lehrerinnen, die Vollzeitlehrer sind, also die wirklich auch das Studium gemacht haben, steigen bei einer A14 ein. Im höheren Dienst. Ich verdiene also, wenn ich die A8 angeboten bekomme und die Privatversicherung vom Brutto auch gleich abziehe, netto ohne die private Krankenversicherung, also wenn die schon bezahlt ist, habe ich netto noch raus knappe 1965,09 €. Roundabout, ungefähr, habe ich jetzt durch den Rechner gejagt. Ich bin also Vollzeitlehrerin in einer Schule ohne Ausbildung in Brandenburg. In Brandenburg gibt es auch den Kuhmaster oder sowas nicht. In Brandenburg läuft es wie folgt. Man bewirbt sich beim Bewerberportal des Bildungsministeriums in Brandenburg und filtert nach den offenen Stellen. Dann hat man einen 3-monatigen befristeten Vertrag und ganze 4 Wochen Schulung. Also in Berlin sind es 2 bis 3 Jahre plus Referendariat. Dafür kriege ich den vollen Master und steige auch nach meinem Studium dann mit der A14 wie die anderen Lehrer auch ein. Im Land Brandenburg gibt's gar nichts bis auf 4 Wochen Schulung. Ich krieg die A8 und bleibe auch, also ehe man da in den gehobenen beziehungsweise höheren Dienst käme, würde es Jahrzehnte dauern, an der Stelle sei das bemerkt. Und die Schulung, die ich bekomme, dauert 4 Wochen. In diesen 4 Wochen bin ich jeweils 2 Tage in der Schule und 2 Tage in Seminaren. Sprich, ich habe dann innerhalb dieser 4 Wochen 8 Seminare. In diesen 8 Seminaren, also Seminartagen, bringt man mir alles bei. Von wie gestalte ich den Unterricht, über wie gehe ich mit schwierigen Schülerinnen um, bis hin zu wie funktioniert das im Kollegium, wie arbeitet man mit denen zusammen, etc. Das also in 8 Tagen statt in 2 bis 3 Jahren. So. Dafür wird man auch entsprechend, kann man Vollzeit schon arbeiten, aber kriegt halt die 1.900 und ein paar zerquetschte. Warum bin ich jetzt hier schon so skeptisch bei meiner Zusammenfassung? Sowohl die Lehrerin, mit der ich gesprochen habe, als auch diejenige, die sich da informiert hatte und der die A8 angeboten wurde als Besoldungsstelle, halten das für Abzocke. Man hat keine Weiterbildungsmöglichkeiten. Es wird einem nebenbei kein Studium angeboten, sondern nur die 4 Wochen Fortbildung. Man arbeitet als nicht qualifizierter Mensch sofort als Lehrerin. Auch in meinem Fall hätte ich ja einen Bachelorabschluss in Verwaltung, aber keine Ahnung von Pädagogik im schlimmsten Falle. Und man wird auf die Schülerinnen drauf losgelassen. Die Lehrerin erzählte mir auch, dass es hauptsächlich Grundschule ist, die gesucht wird in Brandenburg, wo man die Schülerinnen ja auch maßgeblich mitprägt. Wie ihr dazu steht, würde mich super interessieren. Schreibt mir per Mail, schreibt mir auf Instagram oder auch als Kommentar auf die Webseite unter diesem Beitrag für diese Folge. Ich würde mich total freuen. sollte ich Informationen falsch wiedergegeben haben oder jemand möchte verbessern, was ich gesagt habe, ich habe wirklich nur das wiedergegeben, was ich aus den Gesprächen, aus den Telefonaten mitgeschrieben habe. Und genau, sollte es da Fehler geben, bitte ich euch, euch zu melden. Weiter geht's mit der Folge. Okay, also wir haben, jeder darf Lehrer werden, wir haben, ihr werdet nicht adäquat bezahlt, was, dann hast du angebracht, dass natürlich der Unterschied immer noch ist zwischen Lehrer und Erzieher sein, dass es da so eine, ohne dass man sie nennt, aber eine Grenze gibt es trotzdem.
Ja, ja.
Haben wir noch was?
Ja, das sind schon drei eigentlich relativ große Punkte. Wenn wir jetzt von Geld zum Beispiel noch mal reden, ich arbeite ja in der öffentlichen Schule und man merkt auf jeden Fall, dass es halt an Geld fehlt, also halt für...
In der Schule.
In der Schule, genau.
Woran fehlt's?
Für Bildung halt in Deutschland oder vielleicht jetzt auch in Berlin halt wenig Geld ausgegeben wird und das ist halt spürbar sichtbar. Wie zum Beispiel, schlechtes Internet in der Schule. Es gab ja Whiteboards jetzt vor ein paar Jahren. Diese funktionieren auch immer noch nicht so richtig. Es gab auch, dort wurde auch wieder ein bisschen gespart, denke ich mal. Wir sind jetzt zum Beispiel auch in einem sehr, sehr alten Haus, wo die Heizung manchmal nicht funktionieren, die sanitären Anlagen. Es gibt halt immer überall so kleine Schwierigkeiten.
Und der Bereich Inklusion, könnt ihr barrierefrei arbeiten? Habt ihr Fahrstuhl?
Nein, haben wir zum Beispiel nicht. Bei uns leider.
Und was habt ihr dann Kinder mit Behinderung da oder wie macht ihr das?
Wir haben körperlich behinderte Menschen haben wir leider bei uns nicht in der Schule. Das Problem ist halt auch, dass unsere Schule ja jetzt 110 Jahre alt wird und unter Denkmalschutz steht und deswegen dort nichts gemacht werden kann. Also
ja. Das muss ich mir mal aufschreiben für ein YouTube-Video, vielleicht darüber mal juristisch auch zu sprechen. Da steht ja meinem juristischen Verständnis nach das zu schützende Gebäude in einem Individualinteresse gegenüber. Mhm. Und ich hatte das ja in meiner Schule auch. Und wenn dir dann ans Herz gelegt wird, wechsel doch auf eine andere Schule, da ist doch ein Fahrstuhl.
Mhm.
Weil es halt unbequem ist, ne? Weil man die Stundenpläne umstellen müsste, damit ich im Erdgeschoss bleiben kann. Ne? Ich bin dann schwerbehindert, kaum gehen können, ohne Rollstuhl dadurch ausgetapert und die Chemielehrerin hat sich nicht bereit erklärt, aus dem dritten Stock runterzukommen.
Ja.
Und dann musst du dich halt entscheiden. Bleibst du bei deinen Freunden und kämpfst dich da ab oder wechselst du die Schule? Und das kann nicht sein.
Nein, auf gar keinen Fall.
Das ist total ausgrenzend, ja. Mhm.
Und ungerecht. Sozial ungerecht.
Es ist ungerecht, ja, total. Ja. Auch willkürlich, ne? Dass man, vielleicht würde man gerne mit seinen Freunden aus dem Kindergarten auf die Schule gehen, ja, weil man sitzt im Rollstuhl als Kind. Und in der Kita hat es noch geklappt, weil man vielleicht in der Integrationskita war.
Ja.
Wie stehst du zum Thema Inklusion? Also exklusive Schulen, sprich Förderschulen und so weiter.
Ich würde erstmal vielleicht anfangen mit dem Thema Inklusion. Also das ist ja genau das, was wir ja immer auch in der Schule beigebracht bekommen haben. Dass wir inklusiv arbeiten sollen. Was ich aber immer nicht so ganz verstehe, weil eigentlich eher die Integration im Vordergrund steht. Also uns wird gesagt, wir sollen es machen, aber es ist ja gar nicht möglich. Das ist ja wie jetzt die Barrierefreiheit. Dann kann ich ja nicht inklusiv arbeiten, wenn ich nicht barrierefrei bin.
Ich habe eine Frage zum Personalschlüssel. Also ich habe zum Beispiel letztens von dem Fall gehört, dass in der Klasse 2 Kinder mit anerkanntem Förderbedarf sind, 26 SchülerInnen in der Klasse.
Ja.
2 Kinder mit anerkanntem Förderbedarf und ein drittes, was es nicht anerkannt hat, aber definitiv einen Förderbedarf hätte. Ein gesonderter Förderbedarf impliziert ja, dass die Kinder zum Beispiel Einzelfallhilfen haben. Hatte ich ja auch in der Schule bei mir in der Weiterführung. Das ist dann jemand, der nur für dich sozusagen mit dabei ist.
Mhm.
Bei Autisten zum Beispiel oder bei Gehörlosen. Die haben dann einen gesonderten Bedarf und kriegen halt noch jemanden an die Seite gestellt.
Genau.
Bei 26 SchülerInnen sagte die Mama zu mir, kannst du trotzdem mit 3 Kindern mit kognitivem Förderbedarf keinen vernünftigen Unterricht mehr machen. Wie stehst du dazu? Also wenn du sagst, Inklusion ja, aber wir haben ja vielleicht, also haben wir das Personal
dafür? Das Personal haben wir überhaupt nicht dafür. Das kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Also es ist ja die Problematik, zu sagen, ja, wir wollen jetzt da Inklusion in dem Fall, aber stellen halt auch kein Personal dafür zur Verfügung.
Wenn ich jetzt überlege, ich würde sofort den Job machen, den meine Einzelfallhilfe hatte, ja?
Ja.
Meine Einzelfallhilfe musste mit mir durchs Abitur, 11., 12. Klasse, hatte aber selber nur einen 10. Klasse Abschluss. Die Frau war kognitiv am Ende, wenn die den Tag durchgemacht hat. Ja. Absolut nachvollziehbarerweise. Die hat ja mit mir das Abitur gemacht, ja? Mhm. Die werden nach Mindestlohn bezahlt.
Ja. Jetzt und dann ist ja kein Wunder, dass
du machst genau, so wenig du machst, bewerben dafür. Im Grunde mache ich ja, ich würde sofort Einzelfallhelferin werden und mich mit den Kindern wieder in die Schule setzen. Weil ich da super Bock drauf hätte, weil das genau das wäre, was als Job zu mir passt. Aber ich arbeite doch nicht für Mindestlohn. Im Grunde mache ich ja auch den Job, den du und der Lehrer da vorne macht. Ja,
genau.
Also man, es ist ja nun auch nicht so, dass ich, wenn ich die Einzelfallhilfe für Felix bin und Felix geht's aber gerade wunderbar, dass ich dann sage, nee, aber ich kümmere mich trotzdem nur um Felix. Man integriert sich ja trotzdem auch in die Klasse. Also.
Genau. Und wir sind ja, wie gesagt, wir sind ja alles ein Team und wir helfen uns allen gegenseitig. Also.
Aber was macht man? Also offensichtlich interessiert sich ja keiner so richtig für euch. Sonst würdet ihr ja mehr Geld bekommen und ja. Sonst würden ja die Löhne angepasst werden und so weiter. Und die Kinder sind unsere Zukunft. Aber wie lösen wir das Problem?
Deswegen streiken ja auch gerade alle. Also
glaubst du, dass das zielführend? Also glaubst du, dass das reicht?
Ich denke nicht, nee.
Und wie geht's also, dann weiter?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Es fragt mich das wirklich.
Ja, wir machen einfach eigentlich so weiter wie. So, also so wie es halt ist.
Also ich werd,
wir kämpfen uns einfach durch.
Also ich werde einen Clip von Lanz reinschneiden. Da sprach er mit einem Soziologen in seiner Sendung und der erklärte ihm dann, Herr Lanz, in 10 Jahren sind die jetzt 10-Jährigen 20. Und er sitzt da, das ist wahr.
Ja.
So, als würde er da gerade aus allen Wolken fallen.
Ja.
Also ich glaube, dass noch, also ich, es hat, es ist nicht realisiert, dass der Zug jetzt schon abgefahren ist. So, liebe Leute, ihr hört jetzt wie versprochen einen Auszug aus der Sendung Markus Lanz vom 16. November 2022. Der Titel des Ausschnitts auf YouTube lautet, warum Deutschland bei der Bildung hinterherhinkt, und es sprechen miteinander Markus Lanz und der Soziologe und Bildungsexperte Aladin El Mafalani. Alles dazu, die Verlinkungen, wie immer auch auf der Webseite. Bitteschön.
Absolut, aber das fehlende Problembewusstsein erkennt man daran, dass ja eigentlich diejenigen, die die größte Wählergruppe sind, nämlich die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt die nächsten 15 Jahre in Rente gehen, die wird es am stärksten treffen. Deren Rente, deren Gesundheitsleistung und so stehen auf dem Spiel. Wenn die jetzigen Grundschüler, die Sie gerade zitiert haben, die Studie...
Dieses Problem wird in 15 Jahren ein Problem.
In 10 schon. Mhm. Ja klar, in 10 Jahren sind die alle 20 Jahre alt. Dann werden die in den Arbeitsmarkt kommen. Und jetzt tun wir ja nicht so, dass das jetzt was ganz Neues ist. Seit 10 Jahren geht es runter.
Ja, das ist, weil das die Zukunft ist, ne? Und vielleicht einige Leute sich denken, ach, das interessiert mich ja dann eh nicht mehr. Das ist mir ja nicht wichtig. Ja, aber
dieser Gesellschaftsvertrag, den wir ja haben, der basiert aktuell darauf, dass die... überspitzt dargestellt, dass die Alten sagen, ja, wir wollen, dass ihr uns die Rente finanziert, aber wir tun gar nichts dafür.
Ja.
Aber wie geht das weiter? Also, die sitzen in den entscheidenden Positionen. Also,
ja, das verstehe ich auch nicht so ganz, weil quasi ja die sind ja die eigentlich dort investieren müssten, halt in ihre Kinder. Das ist ja wichtig, in die Kinder zu investieren, dass die Kinder später das Ganze wieder wieder aufbauen können und ja, wieder, dass auch eine Entwicklung stattfindet.
Aber hast du konkrete Lösungsvorschläge, um da vielleicht auch abseits von dem, was ja schon versucht wird, um da jetzt den Job attraktiver zu machen, beziehungsweise um dieses System dahinter zu verändern?
Also am besten wäre, glaube ich, einfach mit einer Walze über das ganze Schulsystem einmal rüberzufahren.
Einmal platt machen.
Vielleicht, genau, einmal platt machen, einmal wieder alles neu machen.
Und vor allem auch alle Entscheidenden erstmal einmal in die Luft und dann erstmal raus.
Genau.
Ne? Also, weil wenn wir die Akteure, die das dann zu verantworten haben, nicht austauschen, wird es ja sich wieder nicht ändern. Nee,
dann bringt es gar nichts. Dann sollte man vielleicht auch die Ausbildung und das Studium halt auch vielleicht ein bisschen schmackhafter machen, indem man halt wirklich die Gehälter dort ein bisschen anschraubt. Vielleicht auch ein bisschen Werbung macht dafür. Also
ja gut, aber da sind wir ja an dem Punkt, wo ja an mich herangetreten wurde. Ich sollte ja ein Werbegesicht werden für einen Studiengang im öffentlichen Dienst.
Ja.
Und ich habe gesagt, solange ihr mich hier aber nicht haben wollt, werde ich euch keine Leute ranholen, die ticken wie ich. Weil die wären ja hier auch krank.
Ja.
Also bewerben, deswegen. Aber das ist ja ein moralischer Konflikt auch.
Ja.
Sicherlich, du kannst es bewerben, aber ich müsste die Abgängerquote von LehrerInnen, die das studieren, ja mal raussuchen, aber die steigt ja aktuell rapide.
Ja, ja.
Ich habe letztens gehört in einem Podcast, denen wird schon während der ersten Praktika gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass du Burnout kriegst, ist so oder so und so.
Ja.
Also eins zu, weiß ich nicht. So, damit werden die begrüßt. Naja.
Und jetzt schau mal, wo du bleibst.
Ja, aber also, ich sehe da schwarz.
Ja.
Da ist es schwer, die Hoffnung nicht zu verlieren.
Ja, vielleicht auch so, das ist aber so ein eigener Wunsch, vielleicht mehr Weiterbildung auch anbieten. Also jetzt auch vor allem zum Thema Resilienz und zum Thema, wie kann ich das vorbeugen? Wie kann ich meinen eigenen Stress so ein bisschen besser kontrollieren oder meine eigenen.
Hast du da Bewältigungsstrategien für?
Für Stressbewältigung?
Ja.
Ja.
Zum Beispiel?
Ruhephasen. Ruhephasen und ich versuche mich, also ich habe immer einfach einen Ruhepuls, egal in welcher Situation.
Du bist aber auch, also ich wollte gerade sagen, du bist ja kein impulsiv, also du wirkst ja nicht wie, du bist ja nicht impulsiv und du bist auch nicht hysterisch. Also
genau, deswegen.
Das ist ja auch eine Typfrage, ne? Ich zum Beispiel neige total zum Burnout, weil ich ja so extrovertiert und total outgoing bin. Und für mich ist das eine Riesengefahr. Und wenn du dann halt im Studium schon hörst, ja, die Chance steht relativ gut, dass es auch dich trifft. und es gibt, also es sind ja die, die am engagiertesten sind, die ja als erstes ausbrennen. Weiterbildungen anbieten oder Weiterbildungen verpflichtend anbieten?
Ich würde erstmal sagen, nur erstmal anbieten, weil das ist ja jedem.
Wer bietet an? Die Schulen selber oder die muss es von.
Der Senat bietet es eigentlich an.
Und der Senat finanziert auch, ohne dass man da Probleme hat.
Genau. Aber das sollte halt einfach ein bisschen vielleicht besser ausgebaut werden. Und dann ist ja auch wieder das Problem, dass wenn man dann diese Weiterbildung besucht, dann fehlt man ja wieder. Ja, das ist ja alles
deswegen sage ich, ne, verpflichtend anbieten, weil sonst bin ich mir sicher, in der Schule gesagt, Mensch, Leon, ich kann verstehen, dass du das machen willst, aber dann haben aber wir dich ja nicht hier.
Ja.
Ja.
Und
deswegen bin ich mittlerweile bei dieser verpflichtenden Komponente so oft bei Weiterbildungen, weil ich sage, wenn man es auf Freiwilligkeit basieren lässt, dann scheitert es, wenn nicht an den Kosten, daran, dass man die Leute nicht abgeben will. Das kenne ich von mir selber auch. Ne? Ich wollte mich zum Thema weiterbilden, bevor ich in den Job einstieg, also wirklich in den Anfangswochen.
Ja.
Dann fehlen sie ja aber hier. Ja. Ja, aber da würde ich ja was Entscheidendes für meinen Job lernen. Ja, wann? Ja.
Geht nicht.
Ja, aber es ist ja die Realität aktuell, ne? dass dann gesagt wird, geht nicht.
Leider.
Geht nicht, gibt's doch. Und damit würde ich, glaube ich, die Folge abrunden, wenn du einverstanden damit bist.
Ja, sehr gerne.
Weil geht nicht, gibt's doch. Wir machen noch eine zweite Folge. Willst du das Thema kurz umreißen?
Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig.
Ein kleiner Teaser.
Es geht um sogenannte ExpertInnen, die sich in unseren Familien befinden und manchmal Sachen sagen, wo wir uns.
Der Weg in Verschwörungstheorien, dieses Abrutschen in diese gefährlichen Glaubensrichtungen, ne? Darüber sprechen wir, weil Leon da auch Erfahrungen sammeln konnte, durfte. Teilt er seine Erfahrungen damit, weil es ja ein zunehmendes Problem in Familiendynamiken ist, dass man eben seine Eltern nicht mehr erreicht, seine Geschwister nicht mehr erreicht, die Tante irgendwie komisch wird. jahrelang hat sie beim Weihnachten komische Sachen erzählt, aber jetzt erzählt sie rechtsradikale Sachen. So, das ist ja kein Ausnahmeding mehr. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie noch ein Tabuthema ist. Ich habe eher das Gefühl, dass das in unserer Generation ein Riesenproblem ist.
Das auf jeden Fall.
Und darauf freue ich mich. Dann machen wir dann auch bei der nächsten Folge die schnellen Fragen. Ich danke dir, Leon. Wir hören uns bald wieder.
Ja, tschüss.
Tschüss. So Leute, das war's mit der heutigen Folge Hart aber Wazzi. Ich danke euch vielmals für diese Aufmerksamkeit, die ihr mir wieder mal geschenkt habt. Sollte jemand von euch denken, seine Geschichte muss an die Öffentlichkeit und ich möchte auch mal zu Gast sein, dann schreibt mir super gerne auf Instagram oder per E-Mail. Ich würde mich riesig freuen, auch Gäste aus der Hörerschaft begrüßen zu dürfen in Zukunft. Wenn ihr weitere Informationen zur Folge haben wollt, guckt ihr einfach auf meiner Webseite. Dort findet ihr nämlich alles, was es um die Podcast-Folge zu wissen gibt, nochmal niedergeschrieben. Ansonsten bleibt mir euch einen schönen Tag zu wünschen. Genießt das Leben. Wir haben nur das eine und damit tüdelü.